Komm und folge mir nach, ich führe dich auf neuen Wegen. Fürchte dich nicht, ich will dich segnen, ich weiche nicht von deiner Seite. Komm, folge mir nach, in meine Hand hab ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach.
Berufungsgeschichten auf Radio Gloria.
Komm, folge mir nach.
Grüß Gott und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Vikar Michael Fendt aus Steinen. In der Bibel lesen wir zu Beginn des Evangeliums die Geschichte der ersten Jünger, die Jesus berufen hat. Manche denken, ja, okay, das ist vor 2000 Jahren Jesus, der die Fischer vom Boot wegruft und zur Nachfolge als Jünger ruft. Aber nicht nur vor 2000 Jahren hatten Menschen einen persönlichen Ruf, sondern auch heute. Sie merken, Gott ruft sie. Er hat etwas Besonderes vor mit ihnen und erwartet ihre freie Antwort auf ein Ja zu diesem Plan. Und wie vorangekündigt, heute sind wir im Gespräch mit Vikar Michael Fendt und er erzählt uns, wie er den Gottesruf erfahren hat und wie er sich zu diesem Ja durchgedrungen hat. Und so möchte ich nach dieser langen Anmoderation Vikar Michael Fendt bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen. Und wir sind alle gespannt auf Ihre Geschichte, Vikar Michael Fendt.
Danke. Ich freue mich, dass ich da angefragt wurde und das erzählen kann, ja.
Ja gut, ich würde Ihnen einfach mal das Wort übergeben, Vikar Michael Fendt.
Sehr gut. Wie Sie es bereits in der Anmoderation gesagt haben, Gott ruft, so ist es auch bei mir gewesen, Gott ruft. Und ich möchte da vielleicht beginnen mit einem Gespräch, das ich mal hatte mit einem Mönch, mit einem Einsiedlermönch der Gemeinschaft von Bethlehem, das sind ja so wie Karthäuser. Und der hat etwas Spannendes gesagt über die Berufung an sich. Und zwar hat er gesagt, auf Französisch, «La vocation est divine, il faut pas faire de l'humain avec». Das heißt übersetzt, die Berufung ist göttlich und man kann daraus nichts Menschliches machen. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, so wie ich meine Berufung erlebt habe, nämlich, dass es wirklich ein Eingreifen Gottes ist, also dass es etwas ist, das, ja, man kann sagen, nicht von dieser Welt kommt, das man auch selbst nicht machen kann, irgendwie im Labor des eigenen Herzens sich diesen Wunsch zusammenzimmern oder da geht die Luft dann schnell aus. Also es ist etwas, das wirklich von Gott kommt, unverdient, aber es ist ein Eingriff, ein Ruf Gottes. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin seit bald 2 Jahren Priester. Ich wurde da im Lockdown, im zweiten Lockdown, wurde ich geweiht 2020 von Bischof Peter Bürcher zusammen mit einem Kollegen. Und das war natürlich nur der Höhepunkt sozusagen, aber davor steht eine längere Geschichte. Zuerst vielleicht ein bisschen zu meiner Person, eben wer ich bin. Ich bin im Kanton Thurgau aufgewachsen. Ich muss allerdings sagen, sehr nahe am Kanton St. Gallen, in der Nähe von Wiel. Wiel, die Äbtestadt, Kanton St. Gallen. Und ich bin dann gleich ein bisschen über der Grenze in einem idyllischen kleinen Dorf aufgewachsen. In einem sehr gnadenvollen Elternhaus, würde ich sagen. Also ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Ich habe 3 Geschwister. Ich bin der älteste von diesen 4. Und ich durfte da wirklich eine wunderbare Kindheit und Jugend in diesem Dorf verbringen. Und Gott arbeitet immer ja auch mit unserer eigenen Person, mit dem, was er in uns hineingelegt hat, mit unseren Talenten und mit unseren Begabungen, natürlich auch mit unseren Schwächen. Jedenfalls habe ich, das kann ich zu Beginn schon sagen, jedenfalls habe ich nie daran gedacht, Priester zu werden. Wirklich nie. Also als Kind wollte ich Bauer werden oder dann mal Feuerwehrmann oder Polizist, aber vor allem Bauer wollte ich werden. Dann, als ich dann in die Oberstufe gekommen bin, wo es dann ein bisschen mehr darum ging, sich konkret Gedanken zu machen, was man mal werden möchte, da war für mich klar, dass ich eigentlich gerne ins Gymnasium gehen möchte. Und das habe ich dann auch mit Ach und Krach die Aufnahmeprüfung geschafft und durfte dann im Gymnasium Friedberg, das Gymnasium absolvieren. Das ist ein Gymnasium, das ursprünglich von den Palutinern herkommt. Die Palutiner haben dieses Gymnasium geführt und so hat man auch gemerkt, dass da noch ein bisschen religiöse Restposten in diesem Unterrichtsplan drin waren. Jedenfalls, was ich sagen kann, ist auch, ich habe zwar nie daran gedacht, Priester zu werden, aber ich muss doch sagen, dass mich der Glaube immer irgendwie fasziniert hat. Also das war vor allem so, dass ich gerne ministriert habe bei uns in der Pfarrei und ich habe von meinen Eltern oder wir haben einen guten religiösen Boden bekommen. Das heißt, wir haben einfach jeweils mittags und oder vor dem Essen und am Abend zusammen gebetet. Und die Sonntagsmesse war für uns wirklich zentral in dem Sinn, da gab es nicht viel zu rütteln, da gingen wir als Familie. Klar, als man dann in die Pubertät kam, ging man dann nicht mehr so gerne mit. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass meine Eltern da eigentlich wirklich auch den Boden gelegt haben für ein religiöses Leben. Als ich dann in die Oberstufe und ins Gymnasium gekommen bin, da habe ich rückblickend, wenn ich jetzt das sagen kann, natürlich gemerkt, wie mein Glaube sich auch verändert hat, also von einem eher Kinderglauben dann hin zu den größeren Fragen des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Was soll ich machen in meinem Leben? Und auch die Bibel besser kennenlernen oder was sagt unser Glaube über die großen, was gibt unser Glaube für Antworten auf die großen Fragen des Lebens? Einfach so diese Fragen haben mich beschäftigt. Und ich habe dann auch gemerkt, dass eigentlich in meiner Klasse, sowohl in der Oberstufe als auch dann noch mehr im Gymnasium, da war eigentlich niemand, sagen wir, wirklich gläubig. Außer so zwei, drei Kollegen, Kolleginnen, vor allem Kollegen, die aber, habe ich dann gemerkt, nicht katholisch waren, sondern freikirchlich vor allem oder auch reformiert. Aber so unter den Katholiken, katholischen Gespänli auf Schweizerdeutsch sagt man, Gespänli habe ich gemerkt, die sind zwar katholisch, aber jetzt so persönlich Interesse als Jugendliche am Glauben haben sie jetzt nicht im großen Stil. Und so habe ich dann vor allem im Gymnasium mit zwei Freunden aus der Klasse, einem Protestanten, also einem evangelischen Christen, und einem Freikirchler, wir waren da eben so ein bisschen die Einzigen, haben wir da uns regelmäßig ausgetauscht über den Glauben, haben uns auch am Montagmorgen jeweils getroffen für ein kurzes Gebet, bevor wir dann in den Unterricht gingen. Und so habe ich mich immer mehr auch mit dem Glauben beschäftigt, bin dann auch immer mehr ein bisschen in die freikirchlichen Kreise gekommen, vor allem eben durch diesen Freund, der Freikirchler war. Und was mich da vor allem fasziniert hat, war, dass ich gemerkt habe, dass diese Leute dort wirklich persönlich Ja gesagt haben, könnte man sagen, persönlich Ja gesagt haben zu Jesus Christus und dass sie ja wirklich davon überzeugt sind und für den Glauben brennen. Und da habe ich mich ein bisschen danach gesehnt, dass ich das auch kann oder dass ich da Leute finde, die so auch leben. Und ich bin dann regelmäßig auch zu diesen Jugendgruppen gegangen, in diesen Freikirchlern. Und das war eine wichtige Zeit für mich, kann ich im Nachhinein sagen, auch wenn es jetzt nicht so lange war, aber es war eine wichtige Zeit. Und ich habe da auch einiges gelernt, eben vor allem über die Bibel. Weil bei mir, muss ich sagen, da war eigentlich nur dann die Sonntagsmesse, oder? Und wenn dann bei der Predigt nicht vielleicht nicht so viel inhaltlich ich gelernen konnte, dann hatte ich Durst und habe so mein Glaubensdurst versucht, ein bisschen aufzufüllen durch Glaubenswissen, das ich dann aber eben vor allem dort bekommen habe und nicht in der Pfarrei bei uns zu Hause. Ich bin dann eben ein bisschen in dieser Jugendgruppe da mit den Freikirchlern gewesen. Und die haben dann immer wieder Argumente gebracht und dieses und jenes. Und tief drin habe ich gemerkt, irgendetwas fehlt da. Beispielsweise haben sie dann Argumente gebracht, warum man sich eben nur als Erwachsener taufen lassen könnte, weil man muss doch persönlich Ja sagen zum Glauben und so. Dann der Bibelstellen zitiert und alles. Und ich habe gedacht, ja, das tönt ja eigentlich alles vernünftig. Aber irgendwie tief drin habe ich gemerkt, ja, nein, die Taufe ist doch, auch die Kindertaufe, die ist doch wahr. Und ja, ich habe eben gemerkt, es ist nicht alles. Irgendetwas fehlt hier. Und es hat sich dann ein bisschen nach dem Gymnasium, als ich dann die Matura gemacht habe, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, 2006, ist dann in diesem Matura-Jahr, also besser gesagt nach der Matura, im Jahr danach, ist dann dieser Freund von mir, der Freikirchler, ist dann zu mir gekommen, also zu mir nach Hause, und da haben wir ein bisschen geredet, auch mit meinen Eltern, und dann hat dann mein Vater ihm unsere Bibliothek gezeigt, und dort hatten wir noch einige Bücher von unserem Großvater, der bereits gestorben ist. Und mein Kollege, weil der Freikirchler, der sehr intelligent war, oder immer noch ist natürlich, der hat sich da interessiert da für einige Bücher und hat dann 3 oder 4 Bücher ausgeliehen von meinem Vater. Bekenntnisse des heiligen Augustinus, die Biografie über Thomas von Aquin von Chesterton, das ist eine berühmte Biografie, und ein wichtiges Buch, die ersten 4 großen Konzilien. So, ein bisschen alte Bücher hat er da ausgeliehen von meinem Vater. Und als er sie mir dann einige Monate oder ein halbes Jahr später zurückgab, hat er dann gesagt, er möchte gerne katholisch werden. Und ich bin dann aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und habe ich gesagt, du überlegst dir gut, gell? Also musst ja nicht wegen einfach so kurz, schnell, katholisch werden. Aber gesagt, nein, das ist es für ihn klar. Und tatsächlich war ihm das klar und er ist nicht katholisch geworden und er wurde dann gefirmt und ich durfte sein Firmpate dann sein und ist bis heute ein tief überzeugter Katholik. Und dieses Ereignis, habe ich gemerkt, das hat mich ein bisschen mehr ins Geheimnis, in die Schönheit des katholischen Glaubens hineingebracht und kombiniert mit einem Ereignis, das im selben Jahr passiert ist, auch 2005 oder ja 2006. Das war die Wahl von Papst Benedikt, dem 16. Jedenfalls war das so, dass meine Eltern, die waren in Rom, ein bisschen nachdem er gewählt wurde, und ich kannte natürlich den neuen Papst überhaupt nicht und meine Eltern eigentlich auch nicht wirklich. Und mein Vater hat dann in der Herder-Bibliothek oder Herder-Buchhandlung, besser gesagt, in Rom, einige Bücher von Papst Ratzinger gekauft. Und die Interviewbücher, da Gott und die Welt, Salz der Erde oder so, wie das geheißen hat, Interviewbücher und einige andere Bücher, die dann gelesen und war hell begeistert, wirklich hell begeistert, gesagt, das musst du lesen, musst lesen. Da habe ich da diese Bücher zu lesen gelernt. Und da habe ich wirklich, kann ich sagen, eigentlich durch diese Bücher, die Liebe zur Kirche Christi, zur katholischen Kirche entdeckt. Zu meiner Kirche, ich bin darin geboren und getauft. Aber da habe ich wirklich gemerkt, was da für verborgene Schätze verborgen sind. Und vor allem, dass es wirklich die Kirche Jesu Christi ist, die er gestiftet hat Und das ist, ja, das ist die Wahrheit ist. Und die Schönheit vor allem, die innere Schönheit, die da rausgeleuchtet hat, die habe ich eigentlich wirklich erst durch diese Bücher von Papst Benedikt, ist mir das aufgegangen im Herzen und im Verstand. Vorbereitet natürlich durch dieses eben für mich doch eher unerwartete Ereignis von meinem Kollegen, der da vom Freikirchertum zur katholischen Kirche konvertiert ist. Ein drittes Element, das für meinen Glaubensweg dann wichtig gewesen ist, ist die Begegnung mit dem Weltjugendtag und auch mit den Adorei-Gruppen. Es war wirklich auch etwa um dieselbe Zeit, 2005, 6, 7 ungefähr, kann ich mehr sagen, aber da war ich zum ersten Mal an einem nationalen Weltjugendtag. Und da bin ich also wirklich fast, sind mir also wirklich die Augen offen geblieben, weil ich gemerkt habe, es gibt ja sogar auch tolle, normale, coole Jugendliche, die gläubig sind. Das habe ich schon auch erlebt gehabt. Tolle, coole, sympathische Jugendliche, die gläubig sind. Aber die auch noch katholisch sind. Das war der große Unterschied, den ich bis jetzt in meiner Pfarrei nicht gefunden habe. Und das hat mich also wirklich tief, tief begeistert. Und ich bin dann immer noch natürlich, aber ich bin dann einige Jahre wirklich regelmäßig bei den Weltjugendtagstreffen gewesen. Und das war auch ein Puzzlestein, der wichtig war in meinem Glaubenswerdegang, in meiner Stärkung auch von meinem katholischen Glauben. Das war so ein bisschen der innere Weg, könnte man sagen. Der äußere Weg, der war, dass ich nach dem Gymnasium habe ich mich interessiert, vor allem für Sprachen, aber noch viel mehr für bildende Kunst. Also Malen, ich habe sehr gerne gezeichnet und so, gemalt, aber auch vor allem die Fotografie, das war das Hauptinteresse. Und ich habe dann gedacht, ja, also ich versuche es doch mal, vielleicht geht das ja. Ich konnte dann im Zwischenjahr nach der Matura, ich habe ein Zwischenjahr gemacht, konnte ich ein Praktikum machen bei einem Fotografen in London. Das war eine tolle Erfahrung und ich bin dann anschließend, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht an die Fotoschule in Vevey. Das war früher eine sehr renommierte Schule und ich war dann 2 Jahre dort und habe dann eine Ausbildung gemacht, die aber sehr technisch war oder die einfach sehr technisch war. Und da hat mich ein gutes technisches Fundament mitbekommen für professionelle Fotografie. Also das war ein Lehrabschluss, den ich dort gemacht habe, allerdings nicht in einem Betrieb, sondern einfach in dieser Fotoschule. Und ich bin dann nach diesen 2 Jahren, nachdem ich diesen Lehrabschluss gemacht habe, bin ich dann an die Kunsthochschule nach Lausanne gegangen, an die EGAL, und die auch sehr renommiert ist, also eigentlich noch berühmter international gesehen. Und dort habe ich auch Fotografie gemacht, allerdings vielleicht ein bisschen mehr mit dem Schwerpunkt auf dem künstlerischen Bereich. Also die Dokumentarfotografie hat mich immer angesprochen. Und das waren wirklich eigentlich, kann ich fast sagen, einige der schönsten Jahre in meinem Leben. Das hat mir so gut gefallen dort und das war eine super Schule, auch streng, da musste man wirklich, man muss sich natürlich vorstellen, ein Fotografiestudium ist nicht theoretisch, sondern praktisch, oder? Also da sind berühmte Fotografen oder Künstler gekommen und die haben uns einen Auftrag gegeben, macht ein Projekt zu Thema, was auch nicht, Memento Morti und dann oder irgendetwas. Und dann musst du irgendeine Idee suchen oder mach dein Buch, mach dein Heft oder ein Buch über irgendetwas und dann muss man eine Idee suchen und dann das irgendwie versuchen zu erste Fotos, erste Tests. Und da habe ich auch gemerkt in diesem Studium, dass es wirklich eine Art von künstlerischer Intelligenz gibt. Also es gibt eine, Kunst ist nicht einfach nur Geschmackssache, sondern es gibt auch wirklich soll ich sagen, eine Intelligenz, die da drin ist. Und so konnte man am Schluss konnte ich auch sagen, zum Beispiel von meinen Mitkollegen und umgekehrt natürlich sie natürlich auch, aber konnte wirklich sagen, zum Beispiel, das ist eine wirklich gute Arbeit wegen diesen und diesen Gründen, weil es kohärent ist, weil die Bildsprache stimmt, vor allem weil der Inhalt und die Form übereinstimmen. Und man konnte auch sagen am Schluss, das ist eine super Arbeit, obwohl es mir nicht gefällt. Also habe ich auch oft gesagt, zum Beispiel, da finde ich eine super Arbeit, aber mir persönlich ist nicht mehr mein Geschmack, gefällt mir nicht, aber sie ist super. Und umgekehrt natürlich auch, könnte man sagen, das finde ich eine super Arbeit und die gefällt mir auch sehr gut. Also so, da habe ich viel lernen können und das waren sehr schöne Jahre. Und ich habe auch da gemerkt, wie ich da geführt wurde von Gott, wie ich diese Talente auch entwickeln konnte. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich wirklich erfolgreich sein durfte. Schon während meinem Studium habe ich einen wichtigen Preis gewonnen und dann Ausstellungen und so. Also das war wirklich eine sehr tolle Sache. Und auch in dieser Zeit eben war mein Glaube war wichtig für mich. Also ich habe immer auch irgendwie die Arbeiten, die ich gemacht habe, sind immer auch ein bisschen vom Glauben inspiriert gewesen. Vielleicht jetzt nicht direkt, aber es war eine Suche nach dem Schönen, Wahren und Guten. Und das ist ja beim Glauben eigentlich auch so. Es ist das Schöne, das Wahre und das Gute in der Quelle selbst. Gott ist die Quelle all dessen. Und wirkliche Kunst, habe ich den Eindruck gehabt, die nähert sich, wenn sie eben das sucht, das Schöne, das Wahre und das Gute, die nähert sich auch unweigerlich irgendwie der Quelle an und das ist ja Gott. Ja, jedenfalls war auch in dieser Zeit der Glaube für mich wichtig. Ich bin dann vor allem einfach in die Messe gegangen sonntags, war verbunden mit diesen Weltjugendtagsgruppen, Bewegung oder so, wenn man dem sagen kann. Und habe auch begonnen, ein bisschen für mich dann die Laudes und die Vesper zu beten. Ja, aber eben, ich habe ja nie daran gedacht, zum Priester werden. Das war immer noch, glaube ich, auf dem Radar, könnte man sagen. Ich war hatte vielmehr den Wunsch nach einer Familie. Ich wollte mal eine Familie gerne gründen. Und ich war natürlich auf der Suche nach einer Freundin, nach einer Frau. Und habe dann, für mich war auch irgendwie klar, dass ich, wenn das mal wirklich was werden sollte, dann sollte diese Frau natürlich auch gläubig sein, weil der Glaube war für mich immer wichtiger. Und so war mir innerlich auch klar, dass es eine gläubige Frau sein sollte. Da ist das Spektrum dann eher klein, weil ja die heutige Gesellschaft ist ja nicht so aufgestellt, dass viele junge Menschen wirklich aus Überzeugung gläubig sind und dann noch katholisch, dann wird es dann noch rarer, die Spezies. Aber jedenfalls für mich war das klar. Ich war auch gar nie in Panik, dass ich da nie eine Freundin oder Frau finden sollte. Ich habe einfach gemerkt, das braucht ein bisschen Zeit. Ich war mal in die verliebt und in der Oberstufe sowieso und so. Aber so eine wirkliche Bekanntschaft habe ich dann erst am Ende meines Studiums gehabt. Und ich bin dann zusammengekommen mit einer Frau, einer wirklich wunderbaren Frau und eine gläubigen Katholikin. Und wir haben da schnell gemerkt, dass ja irgendwie Gott auch uns zusammengeführt hat. Und das war wirklich eine sehr, sehr beschenkte und gnadenvolle Zeit. Und ich habe dann, ich mag mich erinnern, wir sind dann am November zusammengekommen und irgendwie im Dezember oder so, ja, genau nach Weihnachten war das jetzt.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Vikar Michael Fendt aus Steinen. Wir hören den zweiten Teil der Berufungsgeschichte. Und so wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Erbauung mit Vikar Michael Fendt.
Jetzt kommt eigentlich die Berufungsgeschichte. Jetzt beginnt es langsam. Im Dezember war das, ist dann meine Freundin zum ersten Mal zu mir nach Hause gekommen. Ich habe sie dann meinen Eltern vorgestellt, die waren hell begeistert. Meine Schwestern kannten sie schon ein bisschen oder einige meiner Schwestern. Und ich habe dann, ja, das war wirklich super. Und als sie dann gegangen war, hat mein Vater mir hell begeistert gesagt, also wirklich, was das für eine tolle Frau ist. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das finde ich auch. Aber irgendwie so seit einiger Zeit habe ich, oder seit kurzem, habe ich immer wieder so einen Gedanke, vielleicht Priester zu werden. Und da habe ich also keine Lust drauf, das nervt mich. Und dann hat mir mein Vater ein wichtiger Tipp gegeben. Er hat gesagt, ja, mach dir doch keine Sorgen, weil wenn Gott dich wirklich berufen will, dann wird er es dir selber zeigen. Aber ansonsten musst du dir ja keinen Kopf machen. Und das war ein sehr wichtiger Tipp und dann habe ich alles wieder vergessen. Also diese Gedanken, die waren wieder weg und ich habe wieder weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Und ich habe dann, das war eben im letzten Jahr meines Fotografiestudiums, 2012, und 2012 bin ich dann im Winter, also im Februar, bin ich nach Jordanien gegangen, um Recherchen zu machen für meine Diplomarbeit, weil ich wollte eine Diplomarbeit machen über verfolgte irakische Christen. Und ich musste zuerst natürlich rausfinden, ob das realistisch ist, weil in den Irak konnte ich selbst nicht gehen, das war zu gefährlich. Aber nach Jordanien, das war möglich und ich hatte eben gehört, dass es dort viele irakische Flüchtlinge gibt. Und dort hat mich eben vor allem interessiert, diese irakischen Christen, die ja zum Urchristentum gehören, eine starke Minderheit im Irak selbst und dann natürlich in diesen Jahren nach dem Irakkrieg 2003 waren die extrem verfolgt. Und das hat mich irgendwie fasziniert, da wollte ich etwas drüber machen. Dann bin ich eben im Februar, war ich 2 Wochen in Jordanien, um das abzuklären. Ich habe gemerkt, das ist möglich. Das geht, ja. Ich habe viele Flüchtlinge auch getroffen und die hatten ganz verrückte Geschichten, vor allem einen tiefen Glauben. Ja, das waren die Recherchearbeiten. Dann kam ich dann wieder zurück im Februar 2012. Und am Ende Februar 2012 hat mich meine Freundin dann eingeladen, einige Tage Skifahren mit ihrer Familie zusammen in einem Chalet in den Westschweizer Bergen. Ein wunderbares Chalet dort und so. Und ich war ja in Lausanne, von dem her nicht weit weg. Und dann konnte ich da schnell auch dorthin kommen. Und dann ist eigentlich, das waren dann die wichtigsten Tage. Ich muss kurz überlegen, ich bin glaube am Mittwochabend angekommen. Ja, genau, am Mittwochabend bin ich angekommen. Am Donnerstag gingen wir Skifahren, das war richtig toll mit der ganzen Familie. Und ja, es war super. Und dann am Donnerstagabend haben wir den Rosenkranz gebetet. Und ich muss allerdings zu meiner, ja, ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keinen Zugang zum Rosenkranz. Das ist jetzt freilich anders, aber damals hatte ich wirklich null Zugang. Wir haben auch in meiner Familie den Rosenkranz eigentlich nie gebetet. Und ich habe ihn vielleicht 2-3 Mal gebetet gehabt, aber ich habe das wirklich etwas Langweiliges gefunden. Aber dieser Rosenkranz dort, der hat mich tief berührt. Und ich mag mich erinnern, ich saß in dieser Stube von diesem Chalet gegenüber vom Cheminée und beim Cheminée oben war eine Ikone von Jesus und Abt Menas. Das ist so eine russische oder griechische, das weiß ich nicht, einfach eine alte Ikone. Und Jesus legt so den Arm um den Jünger. Ja, so diese Ikone. Und in diesem Rosenkranz habe ich wirklich, das war so ein Friede da und ich habe mich wirklich wohlgefühlt. Und das war so ein bisschen dann die Ruhe vor dem Sturm oder der Friede vor dem Sturm. weil anschließend ist es dann losgegangen. Ich hatte eine ganz komische Nacht. Ich habe da geträumt, dass meine Freundin da durch den Nebel verschwindet. Ich möchte ihr hinten nachgehen. Es geht irgendwie nicht und so. Und wirklich ganz komische Träume. Und dann am nächsten Tag sind wir dann wieder auf die Piste gegangen, Skifahren. Ja, aber wie soll ich sagen, das war also die einschneidendste oder ja, komischste Erfahrung, die ich irgendwie, glaube je gemacht habe. Also ich hatte wie den Eindruck, dass ich meine Freundin nicht mehr kenne. Ich kenne diese Person gar nicht und sie war auch sehr distanziert, ist immer mit ihren Brüdern oder so gewesen oder mit ihrem Vater oder wie auch immer. Und da war wie eine unendliche Abstand ist da zwischen uns hineingekommen. Und ich konnte das nicht einordnen und am Abend haben wir dann lange gesprochen, was das irgendwie ist. Oder sie hat mich gefragt, was da los ist. Und dann habe ich ihr gesagt, also ich weiß es nicht, aber ich weiß nur etwas. Das ist nicht normal. Weil das war jetzt nicht eine Gefühlsschwankung. Oder es gibt ja Gefühlsschwankungen, ein Ereignis, das uns verletzt oder so, dann fühlt man sich verletzt oder zieht sich zurück oder hat ein bisschen eine Krise oder hat mal Mühe mit einem Menschen und geht ein bisschen auf Abstand. Aber das war all das war es nicht. Es war etwas ganz, ganz tief im Herz. Also das habe ich gemerkt, das ist nicht normal. Und es war, ja, auch intensiv. Jetzt nicht nur ein oberflächliches Gefühl, das geht wieder vorbei, sondern da hat wirklich begonnen, etwas tief drin zu rütteln. Und eben bei meiner Freundin war es vielleicht nicht so extrem, aber auch sie war jetzt irgendwie komisch drauf, wenn man das so auf Schweizerdeutsch sagen kann. Jedenfalls haben wir dann lange gesprochen und versucht, einen Grund zu finden, aber wir haben dann nichts gefunden. Und dann am Samstag sind wir dann nach Hause gegangen und dann war es ein bisschen besser, aber ich bin dann mit ihr, die Familie ging mit dem Auto nach Hause, ich bin dann mit meiner Freundin, wir gingen dann zusammen mit dem Zug. Ja, und da war es ein bisschen besser und wir haben dann eher wieder über den Alltag oder eher legerere Dinge besprochen oder uns dafür interessiert und so. Und jedenfalls in Zürich dann, als sie sich, sie hat in Basel gewohnt, sie ist eine Ärztin und in Zürich, als wir uns verabschiedet haben, besser gesagt, ich musste ja dann zurück nach Richtung St. Gallen, haben wir im Zug uns verabschiedet, sie musste den Zug wechseln und in Zürich dann hat sie sich im Zug nochmals umgekehrt. Und in diesem Blick habe ich gewusst, okay, es ist noch nicht vorbei. Irgendetwas ist da. Ich weiß es auch nicht, was das ist. Und dann bin ich dann nach Hause gegangen, wirklich so aufgewühlt und so, das war so komisch. Ich bin dann spazieren gegangen, um irgendwie ein bisschen einen klaren Kopf zu bekommen. Ich habe dann alles überlegt, was ist denn das Komisches? Und ich hatte, so wie ich das innerlich erlebt habe, war etwa so, wie... Also ich muss vielleicht sagen, ich hatte für mich persönlich war es so, dass mein Leben wirklich, ich war sehr glücklich. Also ich hatte den Eindruck, es ist alles immer mehr bergauf gegangen. Also zuerst dieses Fotografiestudium und eben den Glauben und diese Adoré-Gruppen und alles. Es war ein Puzzlestein am anderen. Die Karriere ging eigentlich nur nach oben. Und dann hat noch das Letzte, das Pünktlein auf dem I gefällt, sozusagen der Peak vom Berg, und das war eben die Freundin, und die hatte ich ja jetzt auch, ist ja perfekt, also ist wirklich die Linie steil nach oben, jetzt bin ich eigentlich oben angelangt. Und jetzt habe ich eben gemerkt, dass von 2 Tagen hatte ich den Eindruck, wie wenn mir jemand innerlich, nicht nur innerlich, auch äußerlich sozusagen, wie einen Teppich unter den Füßen wegzieht und ich wie im freien Fall wäre und all diese herrlichen Dinge, Erfolg in der Fotografie und dieses und Freundin und alles, und wie wenn das wie ein Kartenhaus in 2 Tagen zusammenbricht. Also so habe ich mich gefühlt. Wobei Gefühl ist, mich fühlen ist das falsche Wort. Es war wirklich ein Erleben sozusagen, nicht nur ein Gefühl, weil Gefühle kommen und gehen, aber ein Erleben, das geht dann an die Substanz. Da habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein. Also in 2 Tagen bricht alles zusammen. Und dann habe ich wirklich gedacht, was könnte denn das sein? Und ich habe schon mich zurückerinnert, dass ich im Dezember mal überlegt habe, oder dass mir dieser Gedanke gekommen ist vom Priestertum, aber ja, vielleicht ist es ja das, aber ich weiß es auch nicht. Dann hat mir der Heilige Geist, im Nachhinein kann ich das sagen, das war der Heilige Geist, der hat mir einen Gedanken gegeben. Dieser Gedanke war, wenn es möglich ist, dass alles, was ich jetzt so glücklich aufgebaut habe im Leben, innerhalb von 2 Tagen zusammenbrechen kann, dann kann ich, glaube ich, nur glücklich werden im Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes? Weil das habe ich mich nie aktiv gefragt, was das sein könnte. Dann habe ich mich einfach ich habe mich mal innerlich geöffnet, was könnte eigentlich der Wille Gottes sein? Was will er von mir? Dann bin ich weiter spaziert und dann bei einem Wegkreuz habe ich noch ein bisschen gebeten. Da habe ich gemerkt, ja, vielleicht ist es wirklich eine Berufung oder vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Ich weiß es auch nicht. Aber irgendetwas ist es, aber was ist der Wille Gottes? Und das war eben am Samstag und dann am Sonntag bin ich dann zu Freunden noch gegangen und ich habe dann am Abend noch mit meiner Freundin telefoniert, haben wir ein bisschen gesprochen, da war alles wieder ein bisschen besser und so. Jedenfalls hat sie dann am Schluss gesagt, wegen diesen vergangenen Tagen, ich habe den Eindruck, da ist irgendwie noch etwas da, können wir uns nicht nochmal sehen? Ja, gut, also sehen wir uns. Montag hatte ich eigentlich schon einige Sachen los. Deshalb am Dienstag. Gut, perfekt, Dienstag. Dann habe ich das Telefon abgehängt. Es war noch nicht so Handy und so. Sie hatte noch das Festnetztelefon bei meinen Eltern zu Hause. Ich habe das Telefon dann wieder runtergebracht, weil wir konnten das so in verschiedenen Zimmern einstecken. Und ich bin dann wieder ins Zimmer gegangen und das war eine schreckliche Nacht, weil ich habe gezittert am ganzen Körper. Das war, im Nachhinein habe ich den Eindruck, das war wie eine Art Exorzismus. Also ich habe das noch nie erlebt, wirklich noch gar nie. Ich konnte nicht mal irgendein Gebet sprechen oder nichts. Und ich konnte nicht mal das Pyjama anziehen. Also ich war mit den Kleidern im Bett, habe das Kreuz von der Wand genommen, das Kreuz umfasst und ja. Es war wirklich sehr horrormäßig und dann am nächsten Tag, am Montag, habe ich dann sofort meiner Freundin geschrieben, ob wir uns trotzdem heute sehen können. Ich habe gemerkt, dass jetzt muss es ein bisschen vorwärts gehen, ob wir uns heute sehen können. Ja, gut, also gut, ich komme nach Basel, ich nehme den Zug, ich fahre los. Dann war ich vor dem Mittag etwa dort. Sie hat mich dann abgeholt beim Bahnhof und als ich dorthin gefahren bin, war es wieder ein bisschen besser und es war wie die Ruhe vor einem Sturm. Ich habe innerlich gewusst, jetzt komme ich nach Basel und irgendetwas wird passieren. Ich weiß es, vielleicht Berufung, vielleicht irgendetwas ganz anderes. Ich wusste es nicht was, aber ich habe gewusst, irgendetwas wird sein. Und es war ein bisschen eine angespannte Situation, eine Stille. Und dann meine Freundin, als sie mich abgeholt hat am Bahnhof, in der genau gleichen Gemütsstimmung, auch so angespannt, so eine Stille, eine Ruhe vor dem Sturm und so. Dann sind wir in ihre WG gegangen, sie hat in einer WG gewohnt und haben da gesprochen, nochmals alles durchgekaut. Was können denn diese komischen Tage, was ist das los? Und dann irgendwann, haben wir 2 Stunden gesprochen und keinen Grund gefunden für dieses eigenartige, ja, für diese eigenartige Zeit. Und als wir dann wirklich nicht mehr weiter gewusst haben, da hat so meine Freundin gesagt, weißt du, ich glaube, du hast eine Berufung. Und dieser Satz war wie der Türöffner. Und das war der Türöffner und dann habe ich wirklich, ja, die Berufung erlebt. Also ich habe wirklich gemerkt, wie Jesus mich beruft. Und ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber ich hatte den Eindruck, das ist wie, ja, es war ein bisschen wie im Evangelium. Und ich wusste genau, was es ist, nämlich Priestertum. Also verlass alles und komm in meine Freundschaft und werde Priester. Ich habe es genau gewusst. Das war zuerst ein Ringen, also ich konnte da nicht einfach gleich, als ich diesen Ruf vernommen habe, nicht gleich Ja sagen, weil ich, puh, das hat natürlich, da musste ich viele Sachen aufgeben, oder? Die Fotografie, die Freundin. Und klar, wenn sie nicht schon vorher oder wenn sie nicht bereit gewesen wäre zu diesem Schritt, ich hätte das nie gemacht und ich hätte nie die Kraft gehabt. Aber sie, weil sie wirklich eine großartige Frau ist und einen tiefen Glauben hat, Gott hat sie so geführt, dass sie, also sie ist ja auch bereit gewesen zu diesem Schritt. Ja, jedenfalls, aber es war nicht nur das, was ich alles hätte aufgeben müssen. Ich hatte auch wirklich Angst vor diesem Berufsbild, weil ich viele Pfarrer gekannt habe in den Pfarreien und die haben sich da so engagiert, aber am Schluss waren sie eher ein bisschen frustriert und deprimiert allein im Pfarrhaus und da hatte ich Todesangst vor diesem Szenario. Also das wollte ich überhaupt nicht. Und beten konnte ich auch nicht, den Rosenkranz konnte ich auch nicht beten und reden konnte ich auch nicht. Und also ich habe alles aufgezählt und ich musste wirklich zum Schluss kommen. Es spricht alles dagegen, also wirklich alles. Und dann habe ich habe gemerkt, wie der Herr es war wie neben mir und hat das alles wie ernst genommen, sich angehört. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich habe einfach gemerkt, wie er das ernst nimmt. Und dann, nachdem ich da alles ausgesprochen habe, ich habe es durch meiner Freundin gesagt, aber eigentlich dem Herrn, oder? Und nachdem ich das alles, wirklich alles aufs Tapet gelegt habe, wirklich gesagt habe, es gibt keinen einzigen Grund, warum dass der dafür sprechen würde, da habe ich anschließend einfach eben gemerkt, wie der Herr das alles angehört hat. Und dann kam etwas ganz Neues. Dann habe ich die Demut von Jesus erfahren. Weil der Ruf Gottes, der war einfach unendliche Liebe. Aber da habe ich gemerkt, in dieser Liebe ist nicht nur Liebe, sondern demütige Liebe. Das heißt, ich habe gemerkt, ich könnte jetzt Ja oder Nein sagen und er würde es vollkommen annehmen. Es ist wirklich diese unglaubliche Demut des Herrn. Und die habe ich wirklich erfahren, diese Demut des Herrn. Da habe ich kurz überlegt, da habe ich gedacht, okay, ich sage ja, aber nur wegen dem. Ich sage ja, nur wegen dieser Liebe oder wegen dieser demütigen Liebe Jesu. Und da habe ich gesagt, ich sage ja. Habe ich ja gesagt? Und das war's. Ja, dann habe ich ja gesagt. Natürlich hat meine Freundin schon vorher, oder sie war bereit zu diesem Schritt auch, sonst wäre es ja nie möglich gewesen. Und ja, das war eine sehr einschneidende Erfahrung und das war am 5. März 2012, so am Nachmittag. Und wir haben dann natürlich schon geweint auch, weil wir gewusst haben, was das bedeutet. Aber nachher sind eigentlich, in diesem Moment ist wie diese Distanz, die wir hatten, die letzten Tage, also das kann ich nicht beschreiben, diese Distanz der Herzen, dieser Nebel ist wie gefallen und die Distanz war weg zwischen mir und meiner Freundin, obwohl wir gewusst haben, was das für unseren Weg auch bedeuten wird. Und ich habe dann anschließend das Diplom gemacht, das Fotografiediplom, Fotografiestudium abgeschlossen und bin dann ins Einführungsjahr eingetreten. Und das war dann ein schwieriges Jahr für mich. Natürlich auch, weil mit meiner ehemaligen Freundin mussten wir ein bisschen den richtigen Modus finden, weil wir waren ja nicht mehr zusammen. Aber trotzdem musste man ein bisschen ja den richtigen Modus finden. Und das war ein schwieriges Jahr, muss ich sagen. Aber ich habe seit diesem 5. März 2012 nie mehr eine Millisekunde gezweifelt, dass das meine Berufung ist und dass ich darin auch glücklich sein kann. Und nach einem Jahr, im Einführungsjahr, habe ich zuerst noch so ein Zwischenjahr gemacht, bin dann zu einer Bergbauernfamilie gegangen und habe dort, also die sind in Not gekommen, weil der Vater hatte einen Unfall. Ich habe denen dann geholfen, so ein bisschen in der Familie und auf dem Hof. Und nach diesem Jahr bin ich dann ins Priesterseminar konkret eingetreten. Zuerst habe ich 2 Jahre in Chur im Priesterseminar in Chur an der Theologischen Hochschule studiert und dann noch 3 Jahre in Rom an der Santa Croce und dort auch im Priesterseminar. Ja, und das war eine wunderbare Zeit auch. Und ich bin dann 2019, habe ich das Studium beendet, bin dann im Sommer zurückgekommen in die Schweiz und habe dann das Pastoraljahr in Dietikon absolviert, bin dann auch 2019 zum Diakon geweiht worden und eben dann am 31. Oktober 2020 im zweiten Lockdown zum Priester und bin nun Vikarin in Steinen und eben neu auch ein bisschen in Goldau und Lauerz und bin überglücklich, wirklich überglücklich, Priester sein zu dürfen. Vielleicht die große Frage, was ist jetzt mal aus meiner ehemaligen Freundin geworden? Ich kann wirklich sagen, bei Gott, wenn man Gott etwas schenkt, wenn man sozusagen auch ein Isaaksopfer bringt, schaut der Herr, dass es einem 1000-mal vergolten wird. Eben, es waren zuerst 2-3 Jahre, die für uns beide schwierig waren, auch für meine Freundin, wie ich das so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen habe. Aber sie ist jetzt heute, stand heute verheiratet, glücklich verheiratet und hat 2 Kinder. Und ja, also es ist alles gut gekommen und ich bin sehr dankbar für alles einfach. Und das, was mich am meisten eigentlich gefallen hat oder mich am meisten berührt hat, ist, dass Gott sehr persönlich mit jedem Menschen umgeht. Also für mich war klar, dass ich gerne heiraten möchte. Also ich wollte nie Priester werden. Und er hat diesen Wunsch eigentlich zu heiraten oder nach einer Frau auch, das hat Gott respektiert. Und er hat, das ist eigentlich unglaublich, durch die Beziehung mit meiner Freundin konnte er mein Herz führen. Und sie war sozusagen wie das Werkzeug, damit ich mich überhaupt öffnen konnte für diesen seinen Plan. Und das fasziniert mich bis heute, dass Gott so persönlich auf unsere Wünsche und Bedürfnisse auch eingeht und uns sehr persönlich führt und uns ernst nimmt, so wie wir sind und daneben die Sachen wunderbar führt, sodass wir uns auf seine Pläne einlassen können. Und heute muss ich wirklich sagen, bin ich überglücklich, Priester zu sein und auch zölibatär zu leben. Es ist ganz klar, dass man, also dieser Ruf, der heißt, verlass alles, aber wirklich alles. Also es wäre nicht meine Berufung, Familienvater zu sein. Das kann ich heute ganz klar sagen. Und ich bin auch als zölibatärer Mensch, Priester, Mann, bin ich wirklich überglücklich, ganz dem Herrn gehören zu dürfen. Eben unverdient und ohne, dass ich das geplant habe. Aber ja, er hat es so geführt und so bin ich wirklich dankbar über diesen Weg.
Sehr schön, gepriesen ist der Herr. Halleluja, ja. Dass es so eine schöne Berufung gibt und der Herr sie gerufen hat im Namen und so persönlich zu ihnen gesprochen hat. Wunderbar. Herzlichen Dank, Vikar Michael Fendt.
Ja, gerne, geschehen.
Es ist sehr schön gewesen, dass Sie so offen und ehrlich über Ihre Berufungsgeschichte, über Ihren Weg gesprochen haben. Sicher gibt es viele Leute, junge Leute, die auch mit der Berufung ringen, die in einer ähnlichen Situation sind. Was würden Sie empfehlen diesen jungen Leuten?
Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man muss sich wirklich nicht den Kopf zerbrechen, weil so eine große Lebensentscheidung, sei es nun eben die Ehe oder eben die Berufung selbst, man muss, das, Gott wird das schon führen, sagen wir mal so. Gott wird das schon führen. Also das erste Tipp, den ich geben würde, keine Angst haben und wirklich sich keinen Kopf machen oder sich selbst irgendwie das Herz so unter Druck setzen, überhaupt nicht, weil es braucht die richtige Zeit, es braucht die richtigen Umstände. Und den zweiten Tipp, den ich geben würde, ist einfach, man muss einfach mit einem ehrlichen Herzen Gott suchen. Dann führt er die Sachen. Zur richtigen Zeit, wenn die Zeit reif ist und jemanden berufen will, dann wird erst dieser Mensch schon selbst merken, weil das ist etwas so eben persönlich und intimes. Aber ich habe es mal verglichen so. Es gibt eine Phase vor der Berufung, wo man wirklich nicht weiß, ja, ist es das oder ist es das nicht oder so. Und manchmal denkt man, wohl, das ist es, und dann ist man sich wieder unsicher und so. Meine Erfahrung ist, wenn Gott die Berufung geschenkt hat und man hat Ja gesagt dazu, dann ist das nachher im Herzen so sicher, wie wenn man atmet. Dann heißt, das heißt, man muss sich nicht mehr anstrengen, um sich selbst zu vergewissern, ob das ist wirklich mein Weg ist oder nicht. Es ist so natürlich, wie wenn man atmet. Also Gott, nur Gott kann einem diese Sicherheit geben, dass das der Weg ist, dass er mir zum Beispiel die Berufung geschenkt hat. Und dann ist es ganz klar wie atmen. Und da muss man sich selbst nicht verkrampfen. Und solange man es nicht weiß, der wichtigste Tipp war eigentlich der von meinem Vater. Und der war eigentlich so, dass eben, mach dir doch keine Sorgen oder keine Gedanken, wenn der Herr dich berufen will, dann beruft er dich schon und sonst macht er keine Sorgen. Aber das Wichtige ist natürlich ein offenes Herz, das heißt eben Gott suchen, das ist wichtig, denn was ist der Wille Gottes? Wie kann ich in die Freundschaft mit Jesus immer tiefer kommen? Und dann kommt Zeit, kommt Rat und dann wird Gott selbst einem zeigen. Und dann, wenn der Moment kommt, der kommt, wenn jemand die Berufung hat, dann merkt es die Seele selbst. Und meistens muss die Seele ringen, oder? Bei Maria war es ja auch so. Sie hat gesagt, wie kann es sein, da ich keinen Mann erkenne? Also bei jedem ist es, glaube ich, so, dass er ringen muss. Aber Gott schenkt auch da die Gnade, dass ich Ja sagen kann. Aber er gibt eben nur 95%. Ich muss auch selbst Ja sagen. Und erst wenn ich selbst Ja gesagt habe, dann geht die Falle ins Schloss und dann ist 100%. Und dann ist diese Gewissheit da, die so klar ist wie das Atmen selbst. Und dann, aber eben die Seele, die merkt das selbst, wenn Gott sie beruft.
Mhm. Herzlichen Dank, Vikar Michael Fendt. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten, bevor Sie uns den Segen spenden werden?
Ja, vielleicht. Also ich habe den Primizspruch gewählt, selig, die ein reines Herz haben, aus dem Matthäusevangelium 5,8. Und vielleicht, selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen, ist ja dann der Folgespruch. Aber ich habe einfach den ersten Teil, selig, die ein reines Herz haben. Und ich denke, das beginnt vielfach auch mit einem reinen Gewissen, dass ich mich immer wieder prüfe, wo merke ich, dass ich in der Wahrheit bin oder wo nicht. Und wenn ich mich immer wieder versuche, mit einem reinen Gewissen nach der Wahrheit auszurichten und den Willen Gottes zu suchen, dann gibt es keinen Zweifel mehr, dass er uns führen kann. Ja. Gut, dann gebe ich den Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens und des heiligen Josef und der heiligen Theresia vom Kinde Jesu. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Vikar Michael Fendt, für Ihre Offenheit, für das schöne Zeugnis, das Sie uns geschenkt haben. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach weiterhin ein tiefes Gottesvertrauen an der Hand der Mutter Gottes und alles Gute und reichen Gottessegen. Herzlichen Dank, Deo Gracias.
Ja, danke auch für die Anfrage und gern geschehen. Ja.
Das war die Sendung mit Vikar Michael Fendt. Er ist in Steinen eingesetzt und Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.